Guten Morgen, liebe Artischock-Leser, liebe Artischock-Hörer. Hier ist Rüdiger Suchsland und es ist jetzt diesmal tatsächlich morgen, nämlich Freitagmorgen, an dem ich diesen Podcast aufnehme, der 26. Und es ist schon der letzte richtige Tag der Filmfestspiele von Cannes. Die Zeit vergeht hier wie im Flug. Ich weiß nicht, ob euch das genauso geht, wenn ihr diesen Podcast hört, aber ich hoffe ein bisschen wenigstens, nicht zu langweilig, zu anstrengend, zu verlabert. Aber das Schöne am Podcast ist ja auch, man kann vorspulen oder aufhören, was ihr hoffentlich nicht tut. Heute, wie gesagt, der letzte richtige Tag. Ich gehe jetzt gerade von meiner Unterkunft zum Kino und sehe im Saal Bonuel einen koreanischen Film. Ich kann jetzt nicht genau sagen, um was es sich handelt. Der läuft außer Konkurrenz. Wenn ich sage, ich kann nicht genau sagen, um was es sich handelt, dann ist das so dieser typische Geisteszustand in Cannes. Manchmal bucht man auch einfach Screenings, weil man denkt, das klingt interessant und deswegen sollte man reingehen. Aber man kennt den Titel nicht wirklich und verbindet nichts damit. Man kennt auch den Regisseur nicht wirklich. So war es in diesem Fall. Allerdings sehe ich auch heute noch drei Filme, wo ich den Regisseur in jedem Fall kenne. Nämlich noch zwei Filme im Wettbewerb, die beiden letzten, die heute ihre regulären, richtigen Premieren haben. Und es sind durchaus bekannte Namen. Der eine Name ist zu dem komme ich auch gleich. Der eine Name ist Alicia Rohrwacher, die italienische Regisseurin und immerhin der dritte italienische Film im Wettbewerb. Und das zweite ist Ken Loach. Ken Loach, einer der Regisseure, die schon mal eine Goldene Palme gewonnen haben, sogar zwei. Und der ist auch inzwischen schon 86, macht seinen neuen Film. Die Filme haben auch eigentlich immer hier in Cannes Premiere. Von den einen mit großer Spannung und Vorfreude erwartet, von den anderen mit so ein bisschen Angst, weil Ken Loach dann doch die Tendenz hat, in der letzten Zeit immer so ein bisschen dasselbe zu machen und nicht mehr so richtig spannend zu sein und erwartungsfroh zu sein. Das sind die beiden Filme und dann haben wir heute noch zwei weitere Tagesordnungspunkte sozusagen, die bevorstehen. Das eine ist eben der eben schon gefallene Name, Roberto Rodriguez. Der hat schon mit Tarantino zusammen einen berühmten Film gemacht, nämlich From Dusk Till Dawn, Mitte der 90er. Ziemlich durchgeknallter, schöner Film und seitdem macht er weiterhin Filme, die oft so ein bisschen am Rande des Trash sind und die man auch als ein bisschen durchgeknallt bezeichnen kann. Und er hat hier jetzt den letzten Mitternachtsfilm des diesjährigen Festivals beigesteuert. Es gibt hier drei Mitternachtsfilme, von zweien habe ich schon berichtet. Ich schaue mir das immer sehr gerne an, weil es Filme sind, bei denen man zumindest nicht einschläft in der Regel. Und die also so knallig und gut gelaunt sind und schnell erzählt und oft auch ein bisschen die niederen Instinkte bedienend, dass man hier einen starken Kontrast empfindet zu dem üblichen Kunstkino, das manchmal ja auch recht langsam erzählt ist, im guten wie im schlechten Sinn, über diese Idee des Slow Cinema, die ohne Frage ein prägender ästhetischer Strang des gegenwärtigen Autorenkinos ist, habe ich schon auf Artischock geschrieben. Es gibt tolle Beispiele dafür und es gibt weniger tolle Beispiele. Manchmal sogar vom gleichen Regisseur. Ich nenne jetzt keine Namen, weil das ist eine Debatte, um die es geht überhaupt nicht. Ich wollte ein bisschen erzählen von den Filmen, die ich gestern gesehen habe und vorgestern, die auch in so einen Narrativ, einen Erzählstrang des gegenwärtigen Autorenkinos passen, jedenfalls des gegenwärtigen Autorenkinos, wie es sich in Cannes präsentiert. Bei den Filmfestspielen, man hat das ja im Vorfeld von einigen Seiten kritisiert, insbesondere der deutschen Filmkritik, nämlich, dass so viele alte Männer laufen würden. Es sind genau genommen, ist auch eine alte Frau dabei, nämlich Catherine Breillat. Das ist eine Kritik an den Alten oder dem Zeigen der Alten. Und es sind tatsächlich eine ganze Reihe alte Leute, die hier laufen im Wettbewerb, und auch der Altersdurchschnitt der männlichen Regisseure liegt, glaube ich, bei Mitte 60 oder irgendwas 66 oder 68. Ich habe es mal am Anfang, glaube ich, im ersten Podcast gesagt, das wurde ausgerechnet von den Cahiers du Cinéma, was natürlich auch daran liegt, dass Leute wie Ken Loach, der 86 ist, und wie Wim Wenders und auch wie Marco Bellocchio den Altersschnitt gewaltig heben. Die sind alle über 80. Wobei dann ja Marco Bellocchio einen ganz tollen Film gemacht hat. Es sagt also gar nichts, dass das ältere Leute sind, dass die deswegen auch alte, altbackene Filme oder Filme von gestern machen. Das ist sehr individuell. Und wie gesagt, Marco Bellocchio ist das positive Beispiel. Aber wir haben eben auch zwei Negativbeispiele in den letzten Tagen gesehen. Ich weiß gar nicht genau, wie alt Nanni Moretti ist, aber ästhetisch gesehen ist er der älteste Regisseur in diesem Wettbewerb. Der hat auch die sonst sehr patriotisch und sehr optimistischen Italiener total genervt. Die Italiener übrigens gehören zu denen unter meinen Freunden und Bekannten. Es ist ja immer ein bisschen individuell, wen man so kennt und wer einem dann was erzählt. Aber die Italiener zum Beispiel, denen ist es vollkommen egal, ob Regisseure älter oder jünger sind. Und auch, ob es Männer oder Frauen sind. Es sind auch Frauen bei den Italienern dabei, die ich kenne. Und die sagen dann schon, ja, das ist ja ganz schön, wenn da mal eine Frau einen Film macht. Aber trotzdem, wenn die Filme dann doof sind und ihnen nicht gefallen, dann hilft das auch nicht weiter. Und eben habe ich übrigens daher die Nebengeräusche die Straße überquert. Und jetzt bin ich schon vor dem Palais und muss jetzt den richtigen Eingang finden. Es gibt hier mehrere so Eingangsschlangen, in denen es dann darum geht, ins Kino zu kommen. To the Bonheur.
Okay.
So, sind Sie heute ganz genau, wollen auch wissen, wo man hingeht. Glaube ich, wenn man erst um 9 in den normalen Bereiche kommt. Hier wurde jetzt gerade das Badge überprüft. Das ist nur der erste Schritt, den ich gehe. Jeden Morgen geht man dann auch noch, jetzt gleich geht es weiter durch die Taschenkontrolle. Das werdet ihr jetzt gleich hören, bevor man ins Palais hineinkommt.
Bonjour.
Bonjour, monsieur.
Je maîtrise, non, parce que j'ai voyagé un petit peu, c'est pour ça.
Merci.
Bonne journée. Merci à
vous. So, ja. Jetzt geht's also rein. Jetzt bin ich im Bonheur drin und fahre mit zwei Rolltreppen in den dritten Stock. Also im Salle des Cinéma bin ich drin und jetzt fahre ich mit den zwei Rolltreppen in den dritten Stock und dann noch zwei Stockwerke ohne Rolltreppe, um dann im fünften Stock zu sein, in dem Salle Bonheur. Die Säle hier sind in der Regel nach Filmemachern benannt, französischen oder in Frankreich adoptierten, wie Louis Bonheur. Und André Bazin war Filmkritiker, ist dann auch der kleinste Saal. Dann gibt es dann Salle Agnès Varda. Und das große Kino heißt nach den Erfindern des Kinos Lumière. Dann gibt es allerdings auch, und das ist der beliebteste, bei Kritikern das beliebteste Kino und das zweitgrößte Kino, das ist der Salle Debussy. Das war ja nun kein Filmemacher, sondern ein Komponist. Warum das eigentlich nach ihm benannt ist, habe ich bis heute noch nicht rausgefunden. Sollte man eigentlich irgendwann mal in Erfahrung bringen. Hier sind schon viele Leute, wie man merkt, im Palais, und es ist schon sehr belebt. Jetzt haben wir ungefähr 10 nach 8, Viertel nach 8, und in vielen anderen Kinos, die es hier auch noch gibt, die heißen dann Palais IJKL, diese verschiedenen Säle, das sind kleine Kinos, in denen die Marktvorführungen stattfinden. Die sind teilweise auch außerhalb des Palais. So, jetzt bin ich schon fast vor dem Salle Bonheur, muss allerdings vorher nochmal meine Karte finden, also mein Ticket. Das ist digital. Und das muss ich jetzt kurz aufrufen an dem Smartphone. Dabei kann man ja glücklicherweise weiterreden, was die moderne Technik alles möglich macht. Das ist schon auch interessant. So, mehrere Schritte bis zum Glück. Und jetzt tauchen hier die Tickets für heute auf und das Ticket für 8.30 Uhr, was ich jetzt vorzeige für den besagten koreanischen Film. Und da gehe ich jetzt rein ins Kino, die letzte Treppe hoch. Und dann werde ich vom Kino aus noch ein bisschen weiter über den Podcast reden.
Bonjour. Ah oui. S'il vous
plaît. Non? Plus grand?
Merci.
Voilà. So, wir stehen hier in der Schlange, man kommt noch nicht rein, aber so viele stehen hier noch nicht, dass ich da irgendeine Angst haben müsste. Reinzukommen muss man sowieso nicht mit den Tickets. Das wollen wir jetzt besser nicht diskutieren, was für und was gegen das digitale Ticketsystem spricht. In jedem Fall ist es so, dass ich hier jetzt noch ein bisschen warten muss und dass ich noch was von gestern erzählen wollte. Von gestern wollte ich erzählen, dass wir hier, wie gesagt, Filme älterer Herren auch haben und einer älteren Dame. Und die ist Catherine Breillat. Und ich will mal mit dem Positiven anfangen. Mir hat der Film von Catherine Breillat, der heißt auf Englisch Last Summer, der hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Catherine Breillat ist eine Filmemacherin, die als Provokateurin lange Zeit galt, die grob gesagt Filme im Geist von 68 macht. Also immer auch so ein bisschen das Bürgertum in Frage stellen will. Épater le bourgeois, also provozieren, herausfordern, schlagen des Bürgertums. Das ist so die Idee von ihren Filmen. Und sie hat deswegen Filme gemacht, die immer, manchmal auch aus politischen Gründen, von der Linken gefeiert wurden, von anderen Leuten sehr stark kritisiert wurden für das Gleiche, für so einen Geist der Provokation, der manchmal auch so ein bisschen, so ein bisschen cheesy wirkt. Also Last Summer, L'été dernier, das ist ja, spielt ja ein bisschen mit dem Doppelsinn, dieser Filmtitel, damit, dass es einfach der vergangene Sommer, der Sommer des letzten Jahres war und dass es der letzte Sommer, die letzte Blüte ist, die sozusagen, oder Blüte ist Frühling, aber die letzte gute Zeit ist, danach kommt der Herbst des Lebens, der Winter und dann der Tod. Ein bisschen mit diesem Modell spielt das. Die Hauptfigur jedenfalls ist eine Frau, die in einem Alter ist, wo man bei den Männern sagen würde, in ihren besten Jahren. Bei Frauen sagt man das aber nicht so. Sie arbeitet als eine Art Staatsanwältin oder Rechtsanwältin, ganz so klar ist es nicht. Ich glaube eher als Staatsanwältin, das heißt, sie bereitet Jugendliche, sie kümmert sich vor allem um Jugendliche und bereitet die vor. Wenn die vor Gericht stehen, zum Beispiel hat sie in der allerersten Szene, spricht sie mit einem jungen Mädchen, was vielleicht 14, 15 ist. Und wir denken, wollen wir am Anfang noch gar nicht wissen, worum es geht, im allerersten Moment daran, dass das eine Frau ist, die jetzt dieses junge Mädchen fertig macht, die übertrieben autoritär ist und erzieherische, die so eine Art sadistische Erziehung praktiziert. So ist das aber gar nicht. Es stellt sich heraus, dass sie eigentlich versucht, das junge Mädchen gut vorzubereiten und fit zu machen für den Prozess. Einen Prozess, wo sie aussagen muss gegen einen potenziellen Vergewaltiger. Und das ist etwas, was wir erstmal hier sehen können. Und ziemlich schnell aber stellt sich heraus, dass es um diese Frau geht und ihr Privatleben, ihre private Situation. Dass es zum Beispiel auch darum geht, wie sie dass sie verheiratet ist, dass sie mit ihrem Mann zwei Kinder adoptiert hat. Es stellt sich dann heraus, sie konnte selber keine Kinder kriegen. Zwei kleine Mädchen, die noch im Vorschulalter sind. Und dann gibt es einen Sohn, der ist irgendwie so 15, 16 und der ist aus der ersten Ehe des Ehemannes. Der Ehemann ist ein Manager und aus der ersten Ehe, dieses Verhältnis zu dem Sohn ist ziemlich gestört und er lebt aber jetzt bei der Familie, ist aber ein schwieriges Kind, was sich in allen möglichen Bereichen nicht anpasst. Es stellt sich dann auch raus, dass er klaut und im Grunde genommen ein Kind dieser Art ist und die sich die Hauptfigur ansonsten beruflich kümmert. Und das ist schon mal das eine, was man zu diesem Fall erzählen muss, weil das die Situation beleuchtet, in die uns der Film dann stürzt. Ziemlich bald ist es dann so, dass die Hauptfigur mit diesem Sohn ein spezielleres Verhältnis hat. Sie findet Wege, mit ihm zu kommunizieren. Die nähern sich einander an. Es gibt einen Ausflug zum See. Und alles das ist schon mit einer grundsätzlichen Sinnlichkeit geschildert, einem Interesse an Sinnlichkeit, die zunächst noch ganz unschuldig ist, weil die dann einfach zu viert mit den beiden kleinen Mädchen im offenen Cabrio fahren. Die hat übrigens einen sehr schönen Mercedes 500, alten Mercedes und alles das. So, jetzt gehen wir rein in Salle Bonuel und diese Frau fängt dann ein Verhältnis an mit dem Sohn, was aus ihrer Sicht durchaus auch leidenschaftlich ist. Beim Sohn weiß man nie bis zum Schluss nicht, ob der jetzt das, was er tut, eigentlich tut, weil er sich auch verliebt hat in seine Stiefmutter oder vielleicht, weil er dieses provokative Element ihm das Wichtigste ist, weil er eigentlich die seinen Vater in irgendeiner Weise verletzen oder verwunden möchte. Und das alles ist erzählt Brea realistisch, aber mit einem grundsätzlich sarkastischen Unterton. Und in diesem Sinn auch mit einer Lust daran, die Doppelmoral des Bürgertums zu entlarven. Man denkt schon ziemlich früh an die Filme von Claude Chabrol hier. Und dann entwickelt sich das Ganze so, es darf natürlich nicht rauskommen. Der Vater kriegt es aber heraus, und zwar, weil der Sohn ihm irgendwann ein Geständnis macht. Und das ist nun die Volte dieses Films, dass nämlich der Vater dann seine Ehefrau zur Rede stellt. Und die Ehefrau lügt gut. Die Ehefrau manipuliert ihren Mann gut und schafft es eigentlich in einem Gespräch von noch nicht mal 10 Minuten, ihren Mann davon zu überzeugen, dass sein Sohn ihn belogen hat. Wir Zuschauer wissen, es stimmt nicht, und dass die Ehefrau die Wahrheit sagt. Und dann geht das Ganze ein bisschen weiter, aber dieser Moment, wo die Frau von einer leidenschaftlichen älteren Frau, die berührt ist ein letztes Mal von einer jungen Liebe, wo die umschaltet, im Grunde wie Knopfdruck, da wird ein Schalter umgelegt und dann ist sie anders, zu einer eiskalten bürgerlichen Dame, die ihre Pfründe verteidigt, ihre Ehe verteidigt und darüber gewissermaßen auch über Leichen geht, mindestens mal über moralische Leichen ihres Stiefsohnes und seiner Beziehung zu seinem Vater. Das ist schon speziell und das ist der gute Moment des Films. Das ist etwas, was Brea gut macht und gleichzeitig ist das alles ein bisschen zu routiniert, inszeniert, ein bisschen zu vorhersehbar, ein bisschen vielleicht ohne richtige Überraschungen und hat dann auch Momente, die nicht ganz gelingen im letzten Drittel, wo nämlich die Frau nochmal hin und her gerissen ist und noch ein letztes Mal mit dem Jungen, der schon aus dem Haus rausgeschmissen wurde, schläft, was mindestens unvernünftig ist und psychologisch nicht glaubhaft, während alles vorher psychologisch auch mit einer psychologischen Glaubwürdigkeit erzählt ist, die Brea offensichtlich interessiert, im Gegensatz zu anderen Regisseurinnen und Regisseuren hier. Und dann eben ist das alles ein bisschen gewollt, diese letzten Wolken des Films. Allerdings einen allerletzten Satz, der ist dann wieder nochmal sehr gut, weil nachts klopft der Sohn nochmal an der Haustür, die Frau hört es, sie steht auf, der Ehemann schläft und sieht ihn dann nochmal, dann kehrt sie zurück ins Bett und wird gefragt, was los ist und sie sagt dann, dein Sohn war vor der Tür und sie will gerade vielleicht aus einer Laune heraus, wir wissen nicht, was sie wirklich sagen will, sie will gerade vielleicht gestehen, dass sie gelogen hat, da kommt, da sagt der Mann, tais-toi, also sei ruhig, sei still. Und er sagt das auf eine Weise, dass wir Zuschauer annehmen dürfen und annehmen können, dass sie eigentlich, dass er eigentlich ganz genau weiß, was Sache ist und ganz genau gehört hat, was vielleicht auch die schon geredet haben, in jedem Fall, dass er eigentlich sehr wohl informiert ist und weiß, wer lügt, aber dass auch der Vater kein Moralist ist, sondern ein im Sinne der Kritik am Bürgertum, bürgerlicher, typischer Vertreter des Bürgertums, der eben im Zweifelsfall die Fründe und das Bild der idealen Familie nach außen zusammenhält. So, das ist der eine Film, über den man, und es sich auch lohnt, länger zu erzählen. Der andere Film, bei dem es sich weniger lohnt, das ist der Film von Nanni Moretti, für mich tatsächlich desaströser Film, ein Film, der wie eine unfreiwillige Selbstparodie von Moretti wirkt, ein Film im Film, bei dem Moretti die Hauptrolle spielt, das ist auch sehr eitel, sehr narzisstisch, es sind Witze, die ziemlich schal sind und es ist insgesamt ein Film, der keinen einzigen Grund hat, in diesen Wettbewerb zu kommen, außer dass Nanni Moretti mit einem Film im Wettbewerb ist. Und da fragt man sich dann auch, muss das sein? Auch ein italienischer Freund hat gesagt, Moretti hat eigentlich seit seinem ersten Film keinen weiteren guten Film gemacht. Die sind alle cheesy, alle kitschig, alle eitel, alle nur dazu da, dass Moretti sich selber gefällt. Und ich tendiere dazu, diesem Urteil zuzustimmen. Ich glaube, es hat überhaupt eigentlich gar keinen Sinn, sich diesen Film anzugucken. Und er ist nicht gut, er ist nicht lustig, er ist nicht kurzweilig, schon gar nicht in den letzten Tagen in Cannes. Und er hat im Wettbewerb nichts zu suchen. Es laufen ja auch 3 italienische Filme, also einer weniger hätte es auch getan. Und insofern versteht man nicht so eine Entscheidung, diesen Film in den Wettbewerb zu packen. Diese Entscheidung verkörpert alles das, was man dann kann, sehr gerne kritisiert und was ich finde, was oft zu Unrecht kritisiert wird. Es ist richtig, dass Filmemacher wie Bellocchio oder Catherine Breillat im Wettbewerb laufen. Dieser Filmemacher muss nicht im Wettbewerb laufen. Ob es richtig ist, dass Wim Wenders im Wettbewerb läuft, da gehen die Meinungen schon viel weiter auseinander. Mir hat sein neuer Film, der hier auch einer der letzten Filme im Wettbewerb ist, mir hat er überhaupt nicht gefallen. Mich hat er auch extrem gelangweilt und ich bin sehr schläfrig gewesen. Ich kann also über diesen Film auch gar nicht viel sagen, weil ich tatsächlich einen größeren Teil des Films geschlafen habe. Ich kann nur sagen, ich war nicht allein und es hat nicht nur etwas damit zu tun, dass dieser Film an einem der letzten Tage programmiert ist, wobei es vielleicht auch schon was sagt. Perfect Days ist übrigens der Titel, er spielt in Japan, er handelt von einem alleinstehenden, auch ein bisschen einsamen Mann, der öffentliche Toiletten reinigt und der dann so ein paar andere jüngere Menschen kennenlernt und auf eine kuriose Reise geschickt wird vom Film. Ich weiß nicht, wozu es die Welt solche Filme braucht, denn am Ende muss es entweder eine interessante Geschichte sein, die ist es nicht, oder es muss zumindest eine Geschichte sein, die schön und gut erzählt ist, die filmisch und formal interessant ist. Das ist es auch nicht. Insofern erschließt sich mir hier der Sinn tatsächlich nicht wirklich. Auch hier denkt man, muss es denn der Name Wim Wenders sein? Natürlich spricht sehr viel für Cannes und das Verhalten zu programmieren im Wettbewerb, weil das ein Festival ist, was loyal ist. Und man kann schon sagen, dass man eigentlich einen Film von einem Wim Wenders nicht ablehnt, dass man ihn in jedem Fall zeigt. Ob allerdings ein solcher Film dann auch im Wettbewerb laufen muss, eine Goldene Palme gewinnen kann und da dann auch einen Platz wegnimmt oder auch andere Preise gewinnen kann und die vielleicht auch gewinnen wird, und sei es nur aus Respekt vor diesem Namen und vor dem Filmemacher, und damit ja auch immer anderen, jüngeren Filmemachern was wegnimmt, das verstehe ich nicht. Und das sehe ich eigentlich auch nicht, dass das nötig ist. Und da habe ich dann schon meine großen Zweifel, ob hier das Festival gut beraten ist in den Entscheidungen, die es trifft. Nun bin ich nicht Berater des Festivals und kann das nur öffentlich tun. Insgesamt muss man sagen, kommt ja die diesjährige Ausgabe des Festivals gut an. Was man aber auch deutlich entdecken kann, ist, dass sie in der zweiten Hälfte nachlässt. Und dass hier nach einer Woche ungefähr dann doch ein bisschen die Luft raus ist, dass man einfach die besten Filme auf die erste Hälfte gelegt hat. Und das passiert nicht immer in Cannes. Das passiert eigentlich mehr in Venedig, wo man auch nach einer Woche fast abreisen kann, wenn man nicht den Ort Venedig so schön findet. Aber das ist ein bisschen so, dass man in jedem Fall hier vielleicht auch anders programmieren sollte. Ich habe es schon neulich, glaube ich, gesagt oder geschrieben, dass diese Reihe Cannes-Premiere, die seit 3 Jahren jetzt existiert, einem auch nicht einleuchtet. Da laufen sehr, sehr viele gute Filmemacher, aber sie leuchtet nicht ein in dem Sinn, wozu gibt es diese Reihe. Warum macht man es nicht so, dass man, de facto ist das eine Reihe mit Filmen außer Konkurrenz, und man könnte es ja auch so machen, dass man diese Filme einfach zeigt, eben mit dem Titel im Wettbewerb außer Konkurrenz oder sogar in Konkurrenz. Bei manchen Filmen, dem Film von Amal Escalante zum Beispiel, denkt man, dass der sehr gut in Wettbewerb hätte laufen können, genau wie einige Saint-Regard-Filme. Das wäre dann besser, vielleicht wirklich einige der alten Herren, die Wim Wenders, außer Konkurrenz zu zeigen. Denn das sind auch Filmemacher, die brauchen nicht unbedingt die Goldene Palme. Die bringen auch das Kino nicht so in irgendeiner Form noch voran, dass man das Gefühl hat, hier entdeckt man das Neueste und das Wichtigste des Weltkinos. In diesem Sinne würde ich allen empfehlen, die wunderbaren Filme aus Cannes nachzuholen und sich anzuschauen. Aber eher doch die Filme, die in den Nebenreihen laufen oder die in den Wettbewerben von den vielleicht etwas jüngeren und etwas innovativeren Regisseuren sind. Es ist jetzt 8.21 Uhr. Das hier war jetzt ein kurzer, kompakter Podcast aus Cannes am vorletzten Tag. Die Filme, die ich heute sehe, habe ich euch gesagt, davon werde ich auch erzählen. Und im nächsten Podcast, es gibt sicher noch mehrere Texte, auch dann über die Preise und dann nochmal so eine Art Cannes-Resümee. Jetzt wird es ja auch ein bisschen zu laut, um hier noch gut den Podcast aufnehmen zu können. Und in 5-6 Minuten geht der Film los. In diesem Sinne, bis morgen aus Cannes. Tschüss.